Denkmalschutz für die Augsburger Puppenkiste.
Ich bin also so ein Dachreisender.
Kunsthistorisch ist das natürlich ein Affront.
Es ist ja im Grunde so, als wenn Mozart und Beethoven sich zusammentun.
Bitte keine Leichen mitnehmen. Weise Worte weiser Männer. Hallo Christoph, man hört dich sehr gut.
Man hört dich auch sehr gut. Guten Mittag, Harald.
Guten Mittag, Christoph. Ich bin gerade dabei, eine Brezel zu essen. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr schmatzt. Brezeln sind wichtig für die Schwaben. Ja? Eine Brezel pro Woche ist fast zu wenig. Und wer keine Brezel hat, der ist kein Schwabe.
Brezel a day, the doctor away.
Wenn du deine Dissertation nicht fertig kriegst, könnte es daran liegen, ja.
Harald, heute ist Weltfrauentag. Wir nehmen diesen Podcast am Weltfrauentag auf. Und ich finde, das ist ein guter Grund, heute in diesem Podcast nicht über den Weltfrauentag zu sprechen, weil das machen ja gefühlt heute alle.
Alle sprechen über den Weltfrauentag. Und interessant, dass man das einmal im Jahr macht und ansonsten lässt man es sein. Interessant, wie unsere Medien funktionieren heutzutage oder unsere Aufmerksamkeit, gell? Wir brauchen einen Tag und dann wenden wir uns einem Thema zu und am nächsten Tag wenden wir uns einem anderen Thema zu, anstatt dass es eigentlich völlig normal ist, dass man sich um diese Themen auch das ganze Jahr über kümmert.
Mich nervt das, ehrlich gesagt. Deswegen lass uns, wie gesagt, alle tun es ja heute, deswegen tun wir es nicht. Wir sind die Revolution, wir sind neu, wir sind anders. Hallo, hier ist Hitradio, was auch immer.
Hitradio, Palme. Palme.
Wir reden über anderes und wir haben ja noch ein Thema offen vom letzten Mal. Ne? Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere Hörerin. Sage ich gleich, was es ist. Harald, ich möchte mit dir heute aber auch über Eskapismus sprechen. Oh. Ich möchte mit dir über die Augsburger Puppenkiste, P&C, die Zeit vor 3 Jahren. Über den ESC, also wir haben P&C, wir haben ESC und ich möchte mit dir über Triebe und über Urlaub reden. Ist das in Ordnung für dich?
Über Triebe rede ich gar nicht gerne, weil da fühle ich mich immer so ein bisschen ertappt. Über Urlaub rede ich sehr gerne, habe ich zu wenig. Und P&C, da habe ich auch tatsächlich mir mal eine Hose gekauft. Also da bin ich große Experte drin. Ja, schieß los.
Heute wieder hier Experten-Talk vom Allerfeinsten. Aber was noch über war vom letzten Mal, die Stones, die Rolling Stones, haben angekündigt, dass die verbleibenden 2 Beatles, Paul McCartney und Ringo Starr, auf ihrem neuen Album zu hören werden sein. Das ist ja immer die erste Frage. Ich glaube, die war jetzt in unserer Generation nicht mehr so entscheidend, aber doch noch so ein bisschen in den Nachwehen da. Also die Frage ist, Stones oder Beatles? Harald, wo gruppierst du dich ein?
Das ist jetzt ein öffentlicher Podcast, den alle hören können, gell? Wenn ich jetzt irgendwie Gotthilf Fischer sage, dann lachen alle laut. Nein, ich bin schon leider die konservative, spießige Fraktion. Ich kann bei den Beatles mitsingen und bei den Stones kann ich nur mitspielen. Das ist der Unterschied.
Bei mir hat sich es tatsächlich gewandelt. Also ich fand die Beatles immer total toll und konnte mit den Rolling Stones lange wenig anfangen. Und hab die so, also ich hab die auch dann irgendwann ganz abgelehnt, weil das ist ja so Mainstream-Bums irgendwie. Und jetzt in den letzten Jahren, die haben irgendwann mal so ein Back to the Roots-Album gemacht, das ist noch gar nicht so lange her, wo die wirklich so ganz viel so Blues gespielt haben, aus dem die ja tatsächlich kommen. Also die Rolling Stones sind ja eine zutiefst im Blues verortete Gruppe. Wenn es den nicht gegeben hätte, so wie es ihn gab, Anfang der 60er, Ende der 50er, dann gäbe es die Rolling Stones auch nicht. Und die haben mich tatsächlich so ein bisschen zurückgewonnen. Und ich höre zunehmend gerne die Dinge, die jetzt nicht so super radiotauglich sind. Also das kann ich auch gar nichts mehr hören. Also so Sympathy for the Devil und Satisfaction, das schalte ich weg, das kann ich nicht mehr hören. Das habe ich platt gehört. Aber so, die haben ja, weiß ich nicht, wie viele 100 Lieder mehr veröffentlicht. Da ist viel gutes Zeug dabei. Die Beatles höre ich gerne so chronologisch. Das heißt, es gibt ja so diese, wie heißen sie?
Red Album, Blue Album, genau.
Ja, genau, diese Anthologien, Anthologies. Und das kann ich mir echt gut anhören, weil ich finde auch die Entwicklung, die musikalisch genommen haben, das war schon unglaublich geil. Ne? Und es gibt ja immer noch Beatles-Lieder, wenn sie heute laufen, die hätten auch einfach jetzt 2022, 2023 ja, produziert und veröffentlicht werden können. Ja, aber also wenn ich mich zuordnen müsste, würde ich heute sagen, Air Stones. Was halten wir denn jetzt davon? Was ist ja maßgeblich und wichtig, unsere Meinung dazu. Und ich glaube auch, dass Mick Jagger und Paul McCartney davon auch jetzt einfach mal draufhören werden und sich davon auch leiten lassen werden, was wir jetzt sagen. Aber die Beatles sind auf dem wahrscheinlich neuen Stones-Album, werden die zu hören sein. Was hältst du davon? Was macht das? Auch bist du ja Historiker. Was sagt der Historiker dazu?
Ja, kunsthistorisch ist das natürlich ein Affront und ein Sakrileg, dass hier zwei völlig verfeindete musikalische Welten sich irgendwie vereinen. Und das ist, wahrscheinlich ist da wieder Merkel schuld. Danke, Merkel. Nein, Quatsch mit Soße. Ich finde es absolut notwendig und längst überfällig, dass hier zwei britische, kommen die nicht sogar beide aus Liverpool? Zwei britische Bands,
Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall
ja,
urbritisch, ja.
urbritische Bands, die für die weltweit bekannt sind, weltweit in den letzten 50 Jahren revolutionäre Musik sozusagen gemacht haben. Die einen machen es immer noch, die anderen können es nicht mehr machen, weil da die Hälfte nicht mehr lebt. Dass die sich jetzt zusammensetzen, super, ja, muss man tun. Hätte längst passieren können, jetzt ist es soweit, finde ich toll. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich finde, dass das einfach eine Verschmelzung ist, eine Fusion ist, wie man sich's vorstellt. Und ich meine, die Jazzer machen das immer. Ja, ein guter Jazzer, der was auf sich hält, der spielt mit anderen zusammen in einer Session, in einer Jam-Session oder sonst wie. Und man tauscht sich aus, man lernt voneinander, man kopiert sich gegenseitig, entwickelt sich weiter, covert sich, loopt sich, samplet sich. Und daraus entsteht Neues und daraus entsteht Gutes in aller Regel. Und wenn mal nichts Gutes entsteht, hat man es auch ausprobiert und weiß, naja, das funktioniert nicht. Aber dieser Austausch, dieses Gemeinschaftliche, dieses Sharen von Erfahrungen, also dieses Gemeinsame, das ist was, was Kunst braucht. Ja, diese verschiedenen Aspekte, diese verschiedenen Betrachtungsweisen, die verschiedenen Fähigkeiten, die die einzelnen Musikerinnen und Musiker haben, die sie einbringen in ein gemeinsames Projekt. Großartig.
Mein erster Gedanke war tatsächlich, wenn nicht jetzt, wann dann? Also so richtig viel Zeit haben sie nicht mehr, ne? Und so ein bisschen habe ich Angst davor, dass es scheiße wird. Weil natürlich, also im Grunde ist das ja so, klassische Musiker würden mich dafür jetzt lynchen, dass ich das sage, aber es ist ja im Grunde so, als wenn Mozart und Beethoven sich zusammentun. Und da wäre die Erwartungshaltung ja auch relativ groß, dass da was Vernünftiges bei rauskommt. Und so ist es da ja auch. Also vom neuen Stones-Album erwartet man im Durchschnitt nicht mehr viel. So freut man sich, dass eins kommt. Und da ist ja auch oft, also ich höre die immer und da ist auch oft erfreulich gutes Zeug dabei. Aber im Grunde ist es, ob die jetzt noch ein neues Album machen oder nicht, das wird die Musikgeschichte nicht mehr grundlegend prägen. Sowas natürlich schon. Und zwar in alle Richtungen. Ich hatte das gleiche Gefühl schon mal bei ABBA, als die vor 2 Jahren, ich weiß es nicht, ihr finales Album rausgebracht haben. Da war ich sehr, sehr positiv überrascht, weil ich dachte, das kann nur Quatsch werden, funktioniert aber hervorragend und ich glaube auch, dass man in ein paar Jahren, wenn das dann auch wieder alt ist, die ABBA-Sachen einfach so zusammen hören wird und man wird das aus den 70er, 80ern genauso hören, wie das dann von 2021, weil es passt einfach super zusammen. Ja, ich bin gespannt. Also ich freue mich drauf. Und ich finde einfach, dass das im Podcast auch einfach seinen Platz finden musste, aber zu viel dann auch nicht, oder?
Ich glaube schon, dass man die Chance nutzen muss. Und du hast schon recht, so viel Zeit haben sie nicht mehr, wenn sie was machen wollen zusammen. Und wenn sie was zusammen machen sollten, und das sollten sie wirklich tun, dann müssen sie es jetzt machen. Und dann sehen wir schon, was rauskommt. Man kann Kreativität logischerweise nicht befehlen. Und man kann, wir wissen nicht, ob es gut oder schlecht wird. Aber dass sie überhaupt zusammen in einem Studio sitzen und zusammen jammen, das ist grandios, ja. Und das darf man der Welt und der Weltkultur und der Populärkultur nicht vorenthalten. Gucken wir mal, was rauskommt.
Wir sind ja auch ein investigativer Podcast. Wir werden das verfolgen hier, Harald.
Sitzt du Mick Jagger auf dem Schoß oder was, während er das macht?
Nee, leider nicht. Wäre aber geil. Also es gibt wenige alte Männer, wo ich mich auf den Schoß setzen würde, aber Mick Jagger wäre einer davon.
Gut. Ich weiß nicht, ob er das so geil fände. Naja, gut, er hält ja einiges aus.
Ich glaube, dem ist nichts Menschliches fern. Harald, ich habe zwei ganz schlimme Sachen gelesen diese Woche. Und zwar sowohl die Augsburger Puppenkiste, als auch P&C, also dieser große Einkaufsstraßen dominierende Modetempel, ist insolvent. Also beziehungsweise P&C ist es offiziell und die Augsburger Puppenkiste, zack, da war es fast richtig ausgesprochen, steht wohl kurz davor, hat was mit mir gemacht.
Was hat es mit dir gemacht?
Ja, Augsburger Puppenkiste ist für mich tatsächlich Kindheit. War auch eine der wenigen Serien aus meiner Kindheit, die bei meinen Kindern genauso gut funktioniert haben wie bei mir. Also meine Kinder haben mit gleicher Freude und Spannung und Liebe die Augsburger Puppenkiste geguckt wie ich. Da ist ganz wenig irgendwie dran alt geworden. Das funktioniert immer noch. Wahrscheinlich, weil es damals, als es produziert wurde, schon so ein bisschen gestrig war. Ja, und die stehen jetzt, ich habe den Artikel, es war relativ kurz, auch nur überflogen, aber es hängt wohl auch an Corona, aber auch ein bisschen daran, dass es sich überlebt hat. Und mein Gefühl ist, es hat sich halt eigentlich gar nicht überlebt, weil es ist nach wie vor schön und jeder sollte es sehen. Im Umkehr dazu, P&C wundert mich gar nicht. Weil da habe ich tatsächlich auch seit Jahren das Gefühl, wir haben ja spannenderweise im letzten Podcast darüber gesprochen, da war das noch nicht aktuell, dass die insolvent sind. Da siehst du mal, wie investigativ oder einfach vorausschauend wir hier sind. Warum braucht es noch ein P&C? Also, dass es denen nicht gut geht wirtschaftlich, das finde ich sehr schade, weil ja da auch ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betroffen sind und weil es solche Häuser wahrscheinlich auch einfach braucht, weil sie auch eine gewisse Schönheit ausstrahlen, auch für Einkaufsstraßen oder Einkaufsgegenden. Ja, aber irgendwie ist es für mich nachvollziehbar, dass es dir nicht gut geht.
Die Frage ist für mich, ich kenne mich da, wie bei allen Themen, über die wir sprechen, natürlich überhaupt nicht aus. Deswegen ist es immer schön, einfach über Dinge zu sprechen, von denen man keine Ahnung hat. Vielleicht trifft man ja hin und wieder mal nicht ganz vorbei. Ich glaube, dass diese Frage für mich, oder für mich ist die Frage, liegt das grundsätzlich an einem überlebten Konzept? Wahrscheinlich ja, sonst wird es ja florieren. Oder liegt es vielleicht auch zum Teil an Finanzierungen, die nicht mehr funktionieren? Also, dass sozusagen zu wenig Geld verdient wird und dieses wenige Geld, das verdient wird, wird falsch ausgegeben, sodass am Ende man eben insolvent ist, weil dann eben nicht mehr das Geld da ist, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten und die Löhne zu bezahlen und die Miete zu bezahlen und den Strom zu bezahlen. Da frage ich mich, warum wird man insolvent? Also sind die Kosten zu hoch und die Einnahmen zu gering? Und woran liegt das? Also könnte man an der Kostenschraube drehen, wenn man so ein typischer Manager wäre und sagen, wir machen das alles etwas günstiger? Vielleicht ist die Ausstattung des Hauses zu bombastisch oder sind die Einkaufspreise für die Mode zu hoch? Oder kommen eben zu wenig Leute und lassen zu wenig Geld da, weil man zu viel Rabattschlachten macht? Also ich sehe ja bei Praktika beispielsweise 20% auf alles. Du hast irgendwie gefühlt 200 Tage im Jahr hattest du Rabatt, außer Tiernahrung natürlich, ja, die war irgendwie noch günstiger. Du hattest 200 Tage im Jahr oder so Rabatt. Das heißt, kein Mensch ist in den anderen 165 Tagen hingegangen, um dann 20% mehr zu bezahlen. Man wäre bescheuert gewesen. Und das macht natürlich dann so ein Haus irgendwann kaputt, wenn man zu viele Rabatte gibt. Und ich sehe halt bei diesen ganzen großen Modeketten oder so, da ist immer nur Sale. Immer wenn ich da reingehe, ist da Sale. Ich frage mich, wann machen die mal kein Sale? Wie ist es denn mit Sales?
Boah, du, ich habe keine Ahnung. Also ich bin ja noch groß geworden im Zeitalter vom langen Donnerstag, Winter- und Sommerschlussverkauf. Und ich glaube auch, dass die Liberalisierung dieser ganzen Geschichte keinem geholfen hat. Weil A, kriegst du ja keinen echten Rabatt als Kunde, sondern du wirst ja da auch beschissen, dass die Sparte kracht. Weil niemand kann sich es erlauben, dauerhaft seine Produkte vernünftig zu kalkulieren und dann von diesem vernünftig kalkulierten Preis einen Rabatt zu geben. Das kann man nur, wenn es einen guten Grund hat, ne? Weil man zum Beispiel Restanten die nirgendwo mehr reinpassen, rausnagelt oder weil man einfach sagt, ne, also alte Weisheit, ne, Lagerkosten sind oder Lagerbestände sind einfach extrem hohe Kosten, dass man einfach sagt, man reduziert mal sein Warenlager. Jetzt hat aber im Grunde kein Haus heute mehr ein wirkliches Warenlager. Also alles, was in so einem P&C oder jedem anderen Laden steht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das, was da ist. Ne? Also es ist nicht mehr wie früher, dass man sagt, haben Sie die Jacke auch in meiner Größe und dann verschwindet jemand nach hinten und holt die in deiner Größe. Das, was da ist, ist im Verkauf und alles andere gibt's nicht. Ne? Es gibt im Grunde gar keine Lagerflächen mehr oder nur noch sehr, sehr wenig im Vergleich zu früher. Das heißt, dieses ganze Rabattding ist einfach ein purer Beschiss von vorne bis hinten. Ich glaube auch, dass das mittlerweile auch der allerletzte weiß. Und trotzdem hat er dieses rote Schild und dieses Gefühl, da jetzt irgendwie ein paar Euro oder Prozent zu sparen, doch noch irgendwie eine Auswirkung. Was aber letztlich ja dazu führt, dass ich keinen echten Rabatt mehr geben kann, weil das sowieso in diesem Rabattwust untergeht. Und das ist eine kluge Frage, die du gestellt hast. Wie kann ich daran drehen? Also ich glaube, an dem ersten kann ich gar nicht drehen, weil ich habe ja irgendwann mir mal ein Image oder ein Einkaufserlebnis verordnet und sagt, naja, ein P&C-Haus oder ein C&A-Haus, das ist so und so und das ist unsere Zielgruppe. Da kann ich jetzt nicht auf einmal sagen, um die Kosten zu sparen, bauen Personal ab und machen alles so ein bisschen schrabbelig, weil dann verliere ich ja völlig meine Identität. Also dann verliere ich das allerletzte, was ich habe, ja auch noch. Und ich glaube, dass viele Warenhäuser also Läden mit großen Verkaufsflächen, ob es jetzt Warenhäuser sind, dahingestellt, genau in diese Falle getappt sind. Die sind nicht too big to fail, sondern too big to function. Die können heute gar nicht mehr richtig funktionieren, weil das Angebot einfach groß ist, aber nicht allumfassend. Das heißt, eine Konkurrenz zum Online-Händler kann ich da nicht machen, egal wie groß ich bin. Ich könnte dann meine Trumpfkarte spielen und serviceorientiert sein, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, brauchen wir heute nicht. Das wurde ab Mitte der 90er komplett abgeschafft. Und dann bleibt irgendwann nicht mehr viel über, was die Leute in mein Haus lockt, außer dass es da nicht regnet.
Ja, ich glaube, es ist halt auch so eine Sache mit diesen Effizienzgewinnen. Also wenn man sagt, also sich, uns geht es gerade wirtschaftlich nicht so gut oder wir möchten mehr Gewinn machen, also drehen wir an der Kostenschraube, dann kannst du die halt nicht ewig reindrehen, logischerweise. Ja, irgendwann hast du überall gespart, irgendwo hast du alles Fett, was irgendwie übrig blieb weggeschnitten und dann bleibt nur noch das reine Skelett übrig. Und wenn dann was schief geht, dann stehst du halt blank da. Dann ist nichts mehr da. Dann ist nichts mehr, keine Substanz, von der du noch zehren könntest. Und batsch, bist du insolvent. Ja, weil ein halbes Jahr schlecht gewirtschaftet oder kriegst du von deiner Bank keine Überbrückung mehr und stehst du da.
Das ist ja jetzt eher der P&C-Teil meines Ansatzes. Bei der Augsburger Pumpenkiste sehe ich das ganz anders. Da habe ich jetzt echt so einen Impuls gehabt und dachte mir, eigentlich müsste es für solche Sachen, die ja auch zur Kultur gehören, die ja auch einen Wert haben, die Generationen überbrücken, bla bla bla, da müsste es auch irgendwie sowas geben wie, wie heißt es bei Bestandsschutz bei alten Häusern, wie heißt es denn?
Bestandsschutz. Du meinst Denkmalschutz.
Denkmalschutz, genau. Für die Augsburger Pumpenkiste müsste es sowas geben wie Denkmalschutz. Irgendwie Töpfe, die da, also die es nicht durchfinanzieren, aber die da irgendwie die weiteren Produktionen, das weitere Bestehen möglich machen, weil man eben sagt, das ist in gewisser Weise schützenswert. Und das ist ja beim Denkmalschutz oft auch so eine Burg, die ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, die ist energetisch eine Katastrophe und da knarzt und ist alles total unmodern und trotzdem sagt man, ja, könnte man wegreißen, wäre aber völliger Schwachsinn, weil das Ganze transportiert ja etwas, was erhaltens- und schützenswert ist. Und das finde ich, das ist bei manchen, bei wenigen, aber bei manchen Kulturgütern durchaus der Fall. Deswegen mein Plädoyer, Denkmalschutz für die Augsburger Puppenkiste.
Ja, ich weiß nicht, woran es bei der Augsburger Puppenkiste liegt, warum das so schwierig ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du sagtest, Corona ist ein Problem. Die haben ja in Augsburg tatsächlich eine Puppenkiste. Also ich stand da schon vor der Tür. Ich war noch nicht drin. Und natürlich, wenn du zu wenig Plätze hast, das ist ja bei vielen Kleinkunstbühnen, deswegen heißen die ja so. Nicht, weil die Kunst so klein ist, sondern weil die Zuschauerzahl, die da kommt, halt 50, 100, 150 sind. Und viel größer sind ja auch die Häuser oft nicht. Oder viel mehr Plätze haben die auch nicht. Und wenn du dann ein paar Wochen lang keine Einnahmen hast, dann müsstest du im Prinzip ja den Eintrittspreis verdoppeln, damit es wieder reingespielt wird. Aber du kannst ja den Eintrittspreis von 20 Euro nicht einfach auf 40 erhöhen oder von 80 auf 160. Das bringt dir ja dann noch weniger Publikum. Also ich glaube, dass da einfach so ein systemisches Problem, ich weiß es nicht bei der Augsburger Pumpkiste, aber ich kann mir das vorstellen, dass es tatsächlich so ein Finanzierungsproblem ist, weil die Preise nicht weiter erhöht werden können und du kannst auch nicht mehr als drei Vorstellungen am Tag machen, müsstest aber vier machen, damit es sich rentiert. Dann kommst du irgendwann halt auch an die Stelle, wo es sich einfach nicht mehr lohnt. Und dann natürlich die Frage, bin ich sozusagen aktuell? Also ist das, was ich tue, etwas, was die Leute haben wollen? Ja.
Ja, und es ist halt lokal. Ne? Es ist bundesweit bekannt und trotzdem lokal. Also wahrscheinlich könnte die Augsburger Puppenkiste auch heute noch viel Publikum abschöpfen, aber im Kern wissen wir alle, ne? Keiner fährt jetzt irgendwie 500 Kilometer oder nur ganz, ganz selten, um sich irgendwas anzugucken. Das heißt, das Publikum kommt nur oder lässt sich nur aus den Leuten rekrutieren, die in der Nähe von Augsburg wohnen oder zufällig mal vorbeifahren. Und dann ist natürlich auch irgendwann rum, ne? Dann haben es alle mal einmal gesehen, die in Frage kommen, und dann
Ja.
musst du wieder auf die nächste Generation warten, die das vielleicht sehen möchte. Ja, schwieriges Geschäftsmodell, bin ich mir ganz, ganz sicher.
Und ich weiß nicht, wie das mit
Und
den
trotzdem.
Fernsehrechten ist. Wie denn mit den Fernsehübertragungen, die wir alle noch hatten als Kind, deine Kinder, sie kennen die auch. Aber ich weiß natürlich nicht, gibt es da neue, wird da neu produziert, wird da ordentlich bezahlt oder werden einfach nur die alten, für die man vielleicht sogar schon eine Lizenz hat, die längst bezahlt ist. Also sozusagen kostenloser Content. Weiß ich nicht. Aber es kann natürlich sein, dass da die Augsburger Puppenkiste gar keine richtigen Einnahmen mehr generiert, obwohl sie im Fernsehen gezeigt wird. Das wäre natürlich
Ja,
dann auch so ein Ding.
ich weiß es nicht. Ich finde es aber einfach schade. Das hat so meine
Ja.
letzten Tage geprägt. Nicht dauernd, aber das
Ich fand es halt
schon
lustig, wie die
ziemlich
immer
schade, dass da
gelaufen sind, da
sowas.
die Leute. Ja, wenn man so versucht zu laufen über der Augsburger Puppenkiste, das ist ja anders als Walk Like an Egyptian. Das macht Spaß. Also ich finde, wir sollten mehr uns bewegen wie so ein typischer Augsburger Puppenkisten-Clown da oder so. Also so eine Puppe, wie die so läuft. Dann wird man wahrscheinlich die
Absolut,
Welt
da hast du
anders
den Spaß für den
wahrnehmen.
Tag auch rum. Absolut, ja. Wenn du so läufst, dann bist du fit, definitiv.
Und dann ein bisschen die
Ja.
Mupfel, die am Strand liegt und so. Also das sind schon einige Sachen, die man auch zitieren kann. Ich glaube, die Augsburger Puppenkiste hat schon einiges auch an Memes erzeugt, die nicht Meme heißen.
Ich glaube, wir haben auch ganz viel im Sprachgebrauch, von dem wir gar nicht wissen, dass es aus der Augsburger Puppenkiste stammt. Das war schon einfach toll. Und auch, dass da Geschichten erzählt wurden, die eigentlich jeder kennt, dann aber neu nochmal, noch einmal neu um die Ecke gedacht. Einfach gut.
Aber wir haben über die Muppet Show gesprochen in unserem ersten Podcast in der Neuauflage. Wir sprechen jetzt über die Augsburger Puppenkiste. Ähnliche, also ganz anders gemacht, ganz anderer Esprit dahinter, eine ganz anderes Zeitgefühl, das man da bekommt. Während die Muppet Show ja eher so Pop ist und schrill und grell, ist die Augsburger Puppenkiste ja eher bedächtig und spießig und so hölzern ein bisschen. Aber trotzdem, beides sind Puppenspiele, die sich hauptsächlich an Kinder richten, aber von Erwachsenen ja auch wahrgenommen werden können. Und man kann sich da über die Generationen hinweg auch einigen, dass das gut ist. Und das ist was, wenn das wegfällt, das ist schon schade, ja. So auch dieses Generationenübergreifende und diese Geschichten, die Papa und Sohn oder Mama und Tochter oder Papa, Tochter, Mama, also die alle kennen und die auch für jeden irgendwie so eine gewisse Bedeutung haben. Das finde ich schon erhaltenswert. Deswegen hast du recht. Denkmalschutz für die Augsburger Puppenkiste, das wäre wichtig. Und sowas geht ja auch. Ich meine, wenn Augsburg die Stadt sagt, das ist sozusagen ein Markenträger für uns oder ein Sympathieträger, Und wahrscheinlich kriegen die ja auch schon relativ viel Zuschuss. Vielleicht ernähren die sich fast ausschließlich von städtischen Zuschüssen. Und wenn denn die Stadt irgendwann mal sagt, so mehr haben wir leider nicht mehr in der Kasse, dann sieht es für die natürlich auch nicht so rosig aus. Aber das könnte man natürlich schon irgendwie regeln, dass man sagt, das ist ein Kulturgut, ja, und da gibt es eben Geld
für. Harald, wir neigen ja manchmal hier im Podcast dazu, so ein bisschen pessimistisch oder zumindest nicht übertrieben optimistisch auf die Dinge zu gucken, was ich gar nicht schlimm finde. Weil ich glaube, ein neutraler Blick ist manchmal besser als derjenige, der zu rosa gefärbt ist, wobei ich im Kern absolut optimistischer Mensch bin. Aber fällt auch deshalb die Frage, was ist heute besser als vor 3 oder 4 Jahren?
Wie meinst du denn das? Besser? Größer, reicher, wärmer, klüger?
Das ist ja das Schöne an der Frage. Du darfst sie.
Ich weiß nicht, was du meinst, Chris. Was ist besser als vor 3 Jahren? Naja, sagen wir so, weltpolitisch erstmal nichts. Wir hatten Corona, wir haben den Ukraine-Krieg, kennt jeder. Wir hatten Trump vor 3 Jahren noch, kann das sein? Das ist besser geworden, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob sich so viel geändert hat. Also wahrscheinlich hat sich im Detail sehr, sehr, sehr viel geändert. Aber mein persönliches Gefühl. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich finde, das Leben ist genauso spannend und gleichzeitig auch manchmal ein bisschen einschläfernd, wie es vor 3 Jahren auch war. Deine Kinder sind größer geworden. Deine Kinder gehen jetzt in die Schule. Vielleicht ist da bei dir, sieht vielleicht die Welt anders aus. Erzähl mal von deinem Alltag, wie der sich in den letzten 3 Jahren oder im Vergleich verändert hat.
Ich habe die Frage einfach gestellt, ohne wirklich selber eine Antwort drauf zu haben. Ich spüre halt bei mir und auch in meinem Umfeld häufig, dass schon oft die Tendenz ist, sozusagen, oh, es ist so, was du nur beschrieben hast, ne? Corona und Ukraine-Krieg und irgendwie ist nichts besser geworden. Und deswegen habe ich die Frage einfach mal so in unsere Runde gestellt, deine und meine. Und auch jeder Zuhörer und jede Zuhörerin darf das ja für sich beantworten. Ich glaube, eine gewisse Reifung stelle ich bei mir fest, natürlich auch wieder induziert durch die Situation der letzten 3 oder 4 Jahre. Und da sind wir wieder bei Corona und Ukraine-Krieg. Und vielleicht auch das Wissen darum, dass man in der Lage ist, den Dingen zu begegnen. Wobei ist das jetzt die Frage, ist das eine Antwort auf die Frage, was ist besser oder schlechter, ne? Ich glaube, was besser ist, dass wir uns als Gesellschaft jetzt viel mehr committed haben, wie man so schön sagt, dass sich was ändern muss. Das fällt mir an ganz vielen Stellen positiv auf. Das Thema Klimawandel, Thema Mobilität, da sind noch unglaublich viele Sachen, die nicht funktionieren. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt nicht mehr so in diesem Diskussionsmodus sind, der auch so ein bisschen manchmal so eine Überheblichkeit der Mittel- und Oberschicht war. Man muss da mal was tun, so geht's ja nicht weiter. So, ne, macht der X5. Ich glaube, da haben wir uns flächendeckend geändert. Und da zähle ich mich auch dazu. Ich bin da, was das angeht, entspannter, weil ich einfach so, das ist jetzt so, wir machen da jetzt was, wir müssen da was machen. Manche Sachen können einfach nicht mehr stattfinden, weil wir es uns nicht mehr erlauben können. Und das ist auch gut so. Ja, das ist, glaube ich, so im Großen meine Antwort auf die Frage. Übrigens Respekt, wie du meiner Frage wieder ausgewichen bist mit 3 Plattitüden und sie mir dann weiter wieder an mich zurückgereicht. Hast du da was dazu zu sagen?
Ja, ich würde jetzt tatsächlich was antworten drauf. Und zwar, ja, Plattitüden muss man erstmal auch mal haben. Du musst die so griffbereit in der Tasche haben, damit du sie rausziehen kannst und dem anderen erstmal so vor den Latz knallen kannst. Ja, das ist erstmal, das ist eine Kulturtechnik, ein Taschenspielertrick, genau. Und ich hänge auch an so Fäden und oben über mir ist dann so ein großer Puppenspieler und lässt mich da durch Augsburg laufen. Nein, ich glaube tatsächlich, dass weitergedacht von dem, was du gesagt hattest, dass sich da Commitment einstellt. Oder wir erkennen, dass die Dinge, über die wir bislang nur geredet haben, jetzt endlich angepackt werden müssen, weil es anders nicht mehr geht. Und ich glaube auch, obwohl der Ukraine-Krieg jetzt vordergründig erstmal mit sowas wie Klimakrise ja erstmal nichts zu tun hat, aber man sieht, dass solche Krisen, die man vorher nur theoretisch vielleicht betrachtet hat und gesagt, das wird schon so schlimm nicht kommen, plötzlich im Vorgarten stehen. Und dieser Ukraine-Krieg als Zeichen, dass viele Dinge, die wir so wegdrücken und wo wir sagen, die gehen mir nicht an, trotzdem real sind. Und der Klimawandel ist nun mal real und wir merken den auch jeden Sommer, wir merken ihn im Winter, Und da jetzt zu merken, jetzt müssen wir wirklich was tun, jetzt können wir nicht einfach nur diskutieren, das ist tatsächlich richtig. Und was ich merke, und darauf wollte ich raus, es passiert auch technisch sehr, sehr viel. Also ich kriege das so ein bisschen mit, weil ich das mir jetzt alles so durchlese, was so in Energiespeichermöglichkeiten passiert, in der Frage, wie kann man Wasserstoff energiesparend herstellen. Wie kann man Wasserversorgung besser organisieren? Wie kann man Energie harvesten aus der Umwelt? Also dass man sozusagen Energie einfach der Umwelt entzieht, die man dann nutzen kann. In kleinen, sehr, sehr kleinen Energiedichten nur und sehr, sehr kleinen Beiträgen, aber trotzdem etwas, was mein Physiklehrer vor 50 Jahren, vor 30 Jahren noch für nicht machbar, physikalisch nicht machbar gehalten hätte, das ist heute doch irgendwie machbar, weil man eben andere Methoden entdeckt hat. Und da passiert im Kleinen sehr, sehr viel. Da sind auch sehr, sehr viele Businessmöglichkeiten, sehr, sehr viele Startups kümmern sich um ganz viel, um neue Ernährung, um Veganismus. Wie kann ich beispielsweise über Pilze mich ernähren in der Stadt? Wie kann ich Urban Farming machen? Unheimlich viel Innovation, die vielleicht immer schon da war, aber die jetzt so langsam echt Fahrt aufnimmt. Und das finde ich in der Tat, das passiert gerade. Und da sind wir dabei, Christoph. Du bist dabei, ich bin dabei. Und die Frage ist jetzt, was wird in den nächsten 5 Jahren passieren? Ja, da sind wir dabei.
Das werde ich dir nicht beantworten können. Ich glaube, viel Gutes. Ich bin mir sicher. Ich glaube, dass wir in den letzten 4 Jahren so viel Zeug erlebt haben, was uns jetzt gerade so ein bisschen down sein lässt. Da wiederhole ich mich jetzt und wer genervt ist da draußen, es sei euch verziehen. Ich glaube, wir durchschreiten gerade echte Talsohle, soziologisch gesehen, also als Gesellschaft. Ich glaube, vielen Menschen geht es gerade nicht gut und ich glaube auch, dass wir uns gerade um ganz viele Menschen kümmern müssen. Da rede ich jetzt nicht von Winter 22, 23, sondern ich glaube, das wird jetzt noch 1, 2, 3 Jahre dauern. Und ich finde es auch schade, dass wir so ein bisschen back to business gerade gehen und sagen, ach hier, Ukraine-Krieg war ja doch nicht so schlimm, hat sich nicht ausgeweitet zum dritten Weltkrieg. Und Corona haben wir jetzt auch so ein bisschen überstanden. Jetzt machen wir einfach weiter wie bisher. Ich finde es schade, dass da auch von politischer Seite nicht gerade riesen Kampagnen gefahren werden und Gelder in psychosoziale Gesundheit gesteckt werden. Weil ich glaube, das wäre gerade ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wir tun so, als wäre das alles nicht so schlimm gewesen. Das finde ich schade. Da können wir gerne auch in einer separaten Folge nochmal drüber sprechen. Aber, und das ist jetzt, worauf ich ja hinaus wollte, ich habe so im Gefühl, dass wir diese Talsohle erfolgreich durchschreiten werden. Da werden Menschen auf der Strecke bleiben, was ich schade finde und was auch vermeidbar wäre. Aber ich glaube, danach kommt was sehr, sehr Positives.
Wenn jetzt sogar schon die Beatles mit den Rolling Stones zusammen im Studio sitzen, dann ist das ja im Prinzip sowas Ähnliches wie der Himmel, oder? Das ist doch Endzeit, das ist doch Paradies.
Entweder absolutes Ende oder
ein Anfang. Ich glaube auch, dass was passieren wird, also wenn man sich so ukrainische Berichte durchliest, wie dort Menschen mit diesem Grauen des Krieges, mit dieser unfassbaren Tragödie, mit diesen Verletzungen und menschenverachtenden Barbareien umgehen. Wenn Mütter beispielsweise sagen, ich muss für meine Kinder stark sein, ich darf nicht weinen oder so, ich darf keine Schwäche zeigen, weil ich die Kinder nicht runterziehen lassen möchte, dann passiert da wieder psychologisch sowas, dass wir das so wegdrücken. Ja, wir sagen, naja, war nicht so schlimm, also im Sinne von, im Moment gibt es die Ukraine noch, dass da 200.000 Menschen oder mehr gestorben sind, das nehmen wir achselzuckend hin, dass da grauenhafte Dinge passieren, die uns hier in Deutschland nicht weiter stören, nehmen wir achselzuckend hin und dann wird irgendwann dieser Konflikt hoffentlich vorbei sein und wir werden zur Tagesordnung übergehen oder gehen jetzt schon zur Tagesordnung über und kümmern uns nicht um die Belastungen und die Grauen und die Schmerzen und die Wunden, die das in die Seele auch geschlagen hat. Und da muss man gucken, ob das so sein sollte in einer Welt, die heute doch ganz anders auf solche Sachen guckt. Ja? Und ich glaube, dass wir da nicht den Fehler machen dürfen, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, dass man so eine Stunde Null irgendwie postuliert und sagt, naja, jetzt die Vergangenheit lassen wir es mal ruhen, jetzt gucken wir nach vorne und kümmern uns nicht um das, was in der Vergangenheit schief lief, weil das natürlich dann über mehrere Generationen hinweg Traumata weiterträgt. Hier jetzt zu sagen, nein, lass uns doch bitte diesen grauenhaften Krieg in der Ukraine psychisch und psychologisch und psychotherapeutisch wirklich aufarbeiten, falls das überhaupt geht. Oder lass uns das annehmen, diese Arbeit, und lass uns diese Arbeit machen die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Das kann ganz schön wichtig werden und ich glaube, das müssen wir tun. Bist du da dabei, Christoph? Bist du auch einer, der da hilft?
Ja, absolut, aber ich würde es so ein bisschen runterbrechen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, und das ist jetzt nicht aus Verantwortungsablehnung, sondern aus ganz praktischen Gründen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass in der Ukraine irgendwas aufgearbeitet wird. Da ist zu viel System- und Sprachbarriere und die Ukrainer wollen wahrscheinlich nicht, dass jetzt deutsche Psychoentwicklungshilfe gemacht wird. Ist auch gar nicht möglich. Aber ich spreche tatsächlich da ganz klar hier von dem, was in Deutschland gerade passiert nach Corona. Und da sollten wir anfangen. Es sind ganz viele Menschen, die den Lockdown oder die Lockdown-Zeit nicht so entspannt verbringen konnten wie du und ich, die wirtschaftliche Nöte hatten, die vielleicht, das heißt vielleicht, das ist zigtausend oder zehntausendfach passiert, die Angehörige verloren haben in einem Kontext, der vielleicht völlig untragisch wäre zu normalen Zeiten, wo aber keine Abschiednahme möglich war, wo auf einmal die Mutter oder die Oma das letzte Mal zu Hause gesehen wurde, dann war sie 8 Wochen im Krankenhaus, durfte nicht besucht werden. Das nächste Mal hat man sie auf der Beerdigung in Anführungsstrichen im Sarg gesehen, wo dann nur 3 Leute teilnehmen durften, weil die Regelung das gerade nicht anders zugelassen hat. Und das sind alles potenziell wirklich belastende Dinge. Wir haben viele, viele Menschen, die vielleicht wirtschaftlich jetzt im Nachhinein gut rausgekommen sind, die aber Monate der Angst hatten, ob sie überhaupt noch mal wirtschaftlich auf die Füße kommen können, wie das weitergeht. Und das lassen wir ja an vielen Stellen gänzlich unbehandelt. Und ich fände es toll, wenn wir da ansetzen würden, weil ich glaube, wir haben gerade kein traumatisiertes Volk, aber wir haben ein belastetes Volk.
Ja, sollten wir auf jeden Fall, also sollten die, die sich da auskennen, drum kümmern. Ich fände es nicht gut, wenn jetzt jeder, wie ich, jeder Laie sozusagen sich es berufen fühlen würde, jetzt hier psychotherapeutische Dienstleistungen anzubieten. Aber wenn das ein Prozess wäre, der zentral von der Regierung beispielsweise oder von den Landesregierungen gewollt wäre, gesteuert wird ein bisschen, auch gesehen wird, dass es hier ein großes Problem gibt, dass wir nicht einfach unbearbeitet liegen lassen können, dann wäre, glaube ich, schon geholfen oder wäre der Anfang gemacht, um in eine bessere Zukunft zu kommen.
Sollten wir nochmal drüber sprechen in einer anderen Folge, weil es einfach ein Thema ist, was ich glaube, da kann man im Moment nicht oft genug drüber sprechen. Harald, wo man auch nicht oft genug drüber sprechen kann, sind über deine ESC-Erinnerung. Es war ja Vorentscheid zum Eurovision Song
Contest. Ich habe nicht mitgesungen.
Ja, aber als Kind.
Ich habe nicht mitgesungen, Christoph. Also ich habe da keine Erinnerung dran. Aber
irgendwelche hast du da definitiv. Das hat also kein Mensch, der in den 70er und 80er Jahren geboren und groß gewachsen ist, konnte sich dem entziehen. Einfach auch, weil es nur 2,5 Programme gab. Ich glaube, das letzte Mal, als Gildo Horn da mitgemacht hat, geguckt, da fanden es ganz viele toll. Ich fand es damals schon furchtbar. Ich habe auch, als Lena Meyer-Landrut da mitgemacht hat, nicht geguckt, weil ich auch das furchtbar fand. Und trotzdem gehört es ja immer irgendwie dazu. Es gab jetzt wieder einen Vorentscheid, da hat irgendwie so eine Glamrock-Gruppe, glaube ich, den Vorentscheid gewonnen. Ich habe das Lied nicht gehört. Kann mir da überhaupt keine Meinung zu bilden. Will ich auch nicht, interessiert mich einfach null. Trotzdem freue ich mich für jeden, der sich darüber freut. Aber was sind deine ESC-Erinnerungen?
Ich habe tatsächlich, als du gesagt hast, was sind deine ESC-Erinnerungen, wollte ich sofort sagen, Rücksicht. Keiner hat das Wort gekannt und Einsicht, die jeder bei dem anderen fand. Und Vorsicht, dass nichts zerbricht, was dich für irgendwas. Also okay. Hoffmann und Hoffmann, 1982, 83. Ja, kann ich nicht, wie du merkst, nicht richtig zitieren, aber das ist was ich live gesehen habe, also im Fernsehen live. Ich habe Nicole nicht gesehen damals. Wann war das? 82 oder wann?
Das muss früher gewesen sein.
Also Nicole habe ich nicht gesehen. Da war ich irgendwie zu jung oder nicht, noch nicht, war also nicht mein Thema. Danach aber, weil ich eben Nicole verpasst habe, das habe ich gesagt, das passiert mir nicht ein zweites Mal und habe dann die nächsten Jahre eben den Grand Prix de la Chanson d'Eurovision oder irgendwie so angeguckt. Da hieß es noch nicht ESC. Ja, da war das noch nicht so globalisiert, sondern da war das noch schön hier Benelux und ein bisschen Spanien und so, ein bisschen Italien. Da waren wir noch unter uns. Gildo Horn habe ich interessanterweise auch nicht gesehen, weil da musste ich arbeiten an dem Abend. Ich war ja bei der Zeitung und wir haben immer samstagabends gearbeitet und ich hatte erst um kurz vor Mitternacht Feierabend und da war sein Auftritt schon rum. Deswegen leider Gildo Horn habe ich nur im Nachgang dann sozusagen in Konserve gesehen. Lena hingegen, die habe ich mir angeguckt damals vor. Wann war es? Ist auch schon wieder 10 Jahre her, oder? Keine Ahnung. Es ist immer so ein bisschen abhängig von den Tagen. Wie bin ich da gut drauf? Bin ich da nicht gut drauf? Will ich das angucken? Will ich es nicht angucken? Es ist aber keine Sache, die bei mir im Kalender stünde und wo ich sage, so, ich fiebere darauf hin. Mein ehemaliger Volontärskollege oder vielmehr vom Radio, Tim Frühling vom HR. Hallo Tim, kurzer Gruß nach Frankfurt. Der durfte ja mal den ESC in Vertretung von Herrn Urban, der das ja immer macht seit 30 Jahren, mal moderieren. Und da bin ich extrem neidisch, weil das ist natürlich eine Riesenaufgabe, ja. Und das hat Tim, wie ich finde, wahnsinnig gut gemacht. Aber da auch ehrlich, die Nerven zu behalten und die ganzen.
Das ist sowas, wo ich glaube, dass ich mir das auch unvorbereitet zutrauen würde.
Wenn du einfach beschreibst, was du siehst, also, oder was?
Was ich sagen will, da habe ich tatsächlich keinen Respekt davor. Ich habe vor ganz vielem Respekt. Aber ich glaube, einen ESC zu moderieren, würde ich mir zutrauen, das mit so 2 Stunden Vorbereitung auch zu machen. Und warum? Weißt du warum?
Ich weiß es nicht.
Weil es im Grunde ja völlig egal ist, was
nein,
du erzählst.
Nein, 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 du musst doch da erzählen, wer wann, wo schon mal und wie und dass die doch schon mal da aufgetreten sind und hier schon mal den Vorentscheid gewonnen haben und so.
Ja, das kann ich ablesen. Das hat die Redaktion mir ja vorher aufgeschrieben. Da muss ich ja, das ist ja jetzt keine große Challenge, das eben vom Blatt abzulesen.
Ja, gut, das, aber dann
der bratislavische.
Dann kannst du ja auch die Tagesschau vortragen.
Das zum Beispiel würde ich mir in diesem Leben nicht mehr zutrauen.
Aber wo ist denn da der Unterschied?
Weil es da um was geht. Beim ESC ist völlig egal. Aha. Da beim ESC setzt sich hin und laberst halt irgendeinen Stuss und das ist im Grunde jedem egal. Das Einzige, was den Zuschauern nicht egal ist, ist die Momente, wo du nicht sprichst, weil da sagen sie, oh, jetzt hält er mal die Klappe. Und bei der Tagesschau vollführe ich einen gesellschaftlich wertvollen Beitrag. Da hätte ich einen riesen Respekt vor. Also ich wüsste nicht, wie mich jemand so vorbereiten könnte, dass ich mir zutraue, um 20 Uhr die Tagesschau zu sprechen. Da würde ich vor in Demut zerfließen. Wie gesagt, ESC, ne, Freunde, wenn hier dieses Jahr irgendwie jemand krank wird und der zweite, dritte und siebte auch, ruft mich an, ich brauche nur einen Fernseher und ein Mikro. Ich moderiere euch das 6 Stunden.
Christoph, durch. Challenge accepted. Ich glaube, das checken wir mal. Wir gehen mal in eine Karaoke-Bar und du musst mal vorsingen und wir gucken mal, ob du das tatsächlich in dieser Bar im Kleinen auch könntest. Ich weiß es nicht. Ja, also ESC, wie gesagt, Hoffmann und Hoffmann, das ist mir ganz tief in Erinnerung geblieben. Alle anderen Sachen nicht so sehr. Ja.
Ich habe noch, also einzige, zwei, ich habe 2 ESC-Lieder im Kopf. Klar, Nicole irgendwie auch immer so ein bisschen, aber es ist einmal Merci,
Merci. Boah, das ist ja 200 Jahre her.
Für das Schicksal. Ja, da habe ich auch gar nicht gehört, das war glaube ich in den 50ern, aber Udo Jürgens ist so ein bisschen mit dem ESC durchgestartet, ne? Mit Merci Chérie, finde ich ein wunderbares Lied tatsächlich, weil da, ich finde auch, also A, es ist ein wunderbares Lied, es ist einfach gut gemacht. Und ich finde, er hat da für die damalige Zeit ein extremes Maß an Augenzwinkern drin gehabt. Zumindest interpretiere ich das da rein. Und das zweite ist, das waren, glaube ich, 2 Dänen, die damals schon auch so aus dem, ja, eigentlich den Zenit schon lange überschritten hatten. Und die kamen dann mit Fly on the Wind.
Ja,
so,
ja, wow. Ja, die sind auch lustig.
Fand ich ein gutes Lied. Funktioniert heute noch. Und das war auch das letzte Mal, ich dachte, okay, da ist jetzt nicht ESC-Musik, die außerhalb dieser ESC-Welt niemals stattfindet, die nie im Radio gespielt wird, die sich auch niemand sonst irgendwie anhört. Das war so ein Lied, das war so, aus der Welt, für die Welt, in die Welt, so wie, wie das heißt ich, Johnny Logan, das ist, glaube ich, der Einzige bis heute, der zwei oder dreimal den ESC gewonnen hat, der hat halt einfach Lieder gemacht, die haben dann auch hinterher irgendwie in den Charts funktioniert. Da weiß heute kein Mensch mehr, dass das mal ein ESC-Beitrag war.
Das weiß man.
Und die meisten anderen ESC-Lieder...
Christoph, das weiß man doch, weil man Bravo liest, da weiß man das doch. Wie heißt das erste Lied von Johnny Logan jetzt hier? Das erste Lied? Nein. What's another year? What's another year for someone who's lost everything that, he's that he owns? Was ist ein weiteres Jahr für jemanden, der alles verloren hat, was ihm lieb und teuer war? Finde ich ein sehr, sehr trauriges Lied. War auch, glaube ich, tatsächlich so, dass er irgendwie über eine Beziehung oder über jemanden, der gestorben ist, weiß nicht mehr genau, geschrieben hat. Und dann, 9 Jahre später, 10 Jahre später, keine Ahnung, dann kam das Lied, das ich mir nicht merken kann von Johnny Logan. Das war mir zu modern. Das war es irgendwie. Das war zu poppig.
Ja,
Kram hier, genau. Ja, aber Johnny Logan habe ich live gesehen in Duisburg. Warst du schon mal in Duisburg?
Ich war schon oft in Duisburg, aber noch nie in Duisburg.
Ja, das war nämlich so. In Duisburg gibt es ein, was ist denn das, Konzerthaus oder eine größere Kongresshalle. Ich vergessen, wie die heißt. Und da waren wir bei der Eröffnung da. Und das Interessante war, also die Eröffnung, die bestand erst darin, dass die Duisburger Philharmoniker oder Symphoniker oder wie die heißen, die haben ein großes Konzert gegeben. Und in dem großen Konzertsaal kam plötzlich eine Feuermeldung. Da ging plötzlich der Feuermelder an und der Feueralarm. Und ich dachte im ersten Moment, coole Idee. Das haben sie ja lustig gemacht. Ja, also sozusagen zeigen sie so ein bisschen, Achtung, Achtung, unsere Feueralarm-Sirene funktioniert. Und jetzt unterbrechen wir mal das Konzert. Hehe, sehr lustig eingetütet und inszeniert. Bis die sich herausstellte, nein, das ist keine Inszenierung. Es ist ein echter Feueralarm bei der Eröffnung. Wir wurden dann alle evakuiert, also praktisch, oder wie man der Raum wurde evakuiert, wir wurden alle rausgebracht vor die Tür bei der Eröffnung. Und dann stellte sich raus, dass in der Küche ein Koch einfach was flambiert hat und dann ging der Rauchmelder an und das gesamte Haus musste evakuiert werden. So ging das los und danach, nachdem dann das Konzert dann ordentlich über die Bühne gebracht wurde, wir sind alle wieder rein, dann ging es wieder weiter. Danach gab es dann eine Party mit Johnny Logan und der Katrina von Katrina and the Waves. Ich glaube, die ist gestorben vor einem halben Jahr oder so, kann das sein? Die haben einen richtig geilen Abend gemacht. Und danach kam, und jetzt halte ich fest, Howard Carpendale. Ja, und das war der Headliner sozusagen. Der Abend lief von Johnny Logan und Katrina of the Waves. Und du weißt, lief zu auf Johnny auf and the Waves, genau. Katrin aus den Wellen und praktisch Howie war der Superstar des Abends und ich muss sagen, der war auch gut. Der war auch ganz gut, der war eigentlich ganz, auch ganz, ganz augenzwinkernd. Also er hat sich über sich selber und seine Rolle als so ein schnulziger Schlagersänger auch ein bisschen lustig gemacht und das merkte man an dem Abend und das fand ich irgendwie dann sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Also es war augenzwinkernd der Abend. Howie war nie irgendwie beim ESC, oder?
Nee, ich glaube auch, der wäre da auch nicht klargekommen, weil er ist ja Südafrikaner und dann für Deutschland, das wäre, glaube ich, da hätte er einen Gewissenskonflikt gekriegt. Aber zu diesen Schlagersängern, ich war Anfang der 2000er, Ende der 90er, einige Male auf so einer riesen Schlagerveranstaltung aus dem einfachen Grund, weil ein Freund von mir, der hatte einen Papa, der die immer veranstaltet hat für einen sehr, sehr guten Zweck. Also die sind da alle umsonst aufgetreten. Da kamen dann immer Riesensummen zusammen für wirklich tolle Sachen. Und da habe ich diese ganze Riege der A-Schlager-Promis mal kennengelernt und gehört. Und die sind einfach vielfach wirklich, wirklich gut. Und ich glaube auch, weil es gibt ja keine andere Genre, im Musikbusiness, glaube ich, von Menschen, die so oft auftreten. Ne? Also wenn so ein normaler Popkünstler auf Tour geht, dann macht er 20 Konzerte und dann nimmt er wieder ein Album auf und hat dann irgendwie anderthalb, zwei Jahre nur noch vielleicht ein, zwei Auftritte. Und diese Schlagerleute, wenn die erfolgreich sind, die touren ja einfach 300 Tage im Jahr und das, wie im Fall von Carpendale und Dreves und so, ihr ganzes Leben. Und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die so erfahren sind, das, was sie machen, auf die Bühne zu bringen. Und es wird dann einfach irgendwann spätestens, also ob sie es wollen oder nicht, nach ein paar Jahrzehnten ist das einfach richtig gut, was die machen. In
Ja,
ihren
natürlich,
Kosmos
weil
natürlich,
sie
ne?
unglaublich viel Erfahrung, wie du schon sagst, haben und das halt immer wieder neu erfinden auch vielleicht oder immer wieder neu auch hinterfragen müssen und es in unterschiedlichsten Dingen mal schief geht, und dann lernt man da automatisch draus. Ja, das muss besser werden, das kann gar nicht anders sein. Und natürlich wird auch das Publikum älter.
Johnny Logan hat übrigens gesungen, zweiter ESC-Hit,
Hold me
Hold Me
now,
Now,
don't
ne?
cry.
And for
Genau.
the last time, hold me now. Genau, don't cry, don't say a word, just hold me now. Das ist eine gute Überleitung, Harald, zu unserem letzten Thema für heute. Jetzt können wir gar nicht alle durchgehen, die
Ja,
ich
du hast
eigentlich
immer viel zu viel
angekündigt
auf der
hatte,
Agenda
aber
stehen.
ne, die Triebe, genau, die Triebe, die verschieben wir aufs nächste Mal, weil es einfach ein Thema ist, dem wir einfach mal
Das müssen wir einfach ein bisschen, genau,
viel
das müssen wir
Raum
blühen
und
lassen ein
Zeit,
bisschen. Ja, die
ne?
Triebe müssen ein bisschen treiben können.
Das müssen wir blühen lassen. Aber mit Blick darauf, dass ja unser nächster Podcast jetzt auch 14 Tage auf sich warten lassen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil du in den
Ich gehe in den Urlaub.
Urlaub gehst. Jetzt interessiert mich nicht, wohin und warum und was du da machst. Das ist immer so eine Geschichte, die kriegt man dann erzählt und im Grunde interessiert es überhaupt keinen, ne? Und auch der anschließende Dia-Abend interessiert auch keinen. Deswegen ist die für mich viel interessantere Frage und ich glaube auch für die Menschen, die das hier jetzt hören, was bedeutet denn Urlaub für dich? Was macht für dich Urlaub aus? Und was rätst du jedem, der mal einen Urlaub haben will, der sich auch so
Du
nennen
fragst
darf?
mich als Experten von Urlaub, was ich unter Urlaub verstehe. Ich war in meinem Leben vielleicht einmal weg. Nein, also gut,
Oder du?
was verstehe ich unter Urlaub? Also ganz, ganz wichtig, und ich mache das jedes Mal falsch, bitte keine Leichen mitnehmen. Also auf gut Deutsch, Arbeit mitnehmen. Ich habe.
Ganz wichtig an alle da draußen, auch keine Leichen mitnehmen, aber Harald meint das im übertragenen Sinn.
Genau. Wobei ich gestern, kennst du, mal kurz muss ich was anderes erzählen. Kennst du den wunderbaren Hitchcock-Film Immer Ärger mit Harry? Da hatten wir gestern eine kleine Diskussion. Immer Ärger mit
Ja.
Harry. Harry ist eine Leiche. Harry ist irgendwie tot und jetzt gibt es fünf oder sechs Leute, die denken, sie wären schuld an dem Tod und die versuchen eben jetzt diese Leiche irgendwie loszuwerden und buddeln die mal ein und buddeln sie wieder aus und so. Sehr, sehr lustig. Alfred Hitchcock, sehr zu empfehlen. Ja, wie sieht Urlaub aus für mich? Ich glaube, dass wichtig ist für mich ganz persönlich, dass es Ruhe ist. Ruhig. Also nicht ruhig im Sinne von am Strand liegen irgendwo Ballermann oder so, sondern Ruhe im Sinne von keinen Alltagsstress haben. Weil der ist immer da. Und wenn der im Urlaub soll, der bitte nicht da sein. Der Urlaub soll ganz das Gegenteil davon sein, was man sonst so hat. Das ist total banal, was ich sage, und trivial. Aber das ist für mich Urlaub. Also keine Termine. Oder keine Termine, die andere mir geben. Oder wenn Termine, dann Termine, die richtig Spaß machen und die mich klüger machen, die mich entspannen, die mir gut schmecken. Also so ein Date in einem tollen Restaurant mit ich und meine Pizza, das ist Urlaub für mich. Oder ein schöner Museumsbesuch, wo ich was lerne, wo ich Dinge plötzlich sehe, die ich vorher so noch nie gesehen habe, wo so Klick im Kopf macht und man denkt, wow, so ist das also. Oder neue Gegenden, die ich kennenlerne. Ich fand wahnsinnig toll unseren Urlaub in British Columbia, vom Meer in die Rocky Mountains auf Vancouver Island. Wir waren in der Wüste gewesen. Wir waren also in einer kanadischen Wüste, die ist nicht groß, aber sie gibt's, in einem wunderbaren Weinbaugebiet. Also es sind unheimlich viele verschiedene Landschaftsformen, Höhen und Tiefen und man sieht Wale und gleichzeitig Elche, also nur ein paar Kilometer oder ja, ein paar 2 Stunden fahren und dann bist du plötzlich im Gebirge und hast ein ganz anderes, eine ganz andere Fauna vor dir. Sowas, das macht für mich Urlaub aus. Und bei dir? Wie ist es bei dir?
Also tatsächlich das Rauskommen, ich merke immer mehr, das war immer schon so, aber je älter ich werde, desto plakativer spüre ich das. Urlaub zu Hause ist für mich Quatsch, das gibt es nicht. Also ich fühle mich zu Hause wohl und bin da gerne, aber ich kann zu Hause keinen Urlaub machen. So, ich schaffe es auch im Vergleich zu anderen, die immer sagen, ja, zu Hause, dann drängen sich da ja die arbeiten auf, da macht man ja doch nochmal hier und da und so, nö, das kann ich wunderbar. Also ich kann wunderbar die Steuererklärung oder die Wand, die mal wieder gestrichen werden sollte, übersehen. Das kann ich im Alltag übrigens auch total gut. Das ist es nicht. Aber für mich ist Urlaub tatsächlich neue Wege gehen. Hört sich auch wieder plakativ und dumm an, ist für mich aber wirklich ein Nutzen in sich. Ne? Also ich mag es einfach, irgendwo zu sein, wo ich noch nicht war, Dinge zu entdecken. Ich bin auch so ganz typisch der Typ, der, wenn er irgendwo woanders ist im Urlaub oder was welchen Grund auch immer woanders ist, ich gucke mir da jede Kapelle und jede Kirche und jedes Sträßchen an und finde es einfach total toll, das zu entdecken. Und entdecken geht halt nur an Orten, wo man noch was entdecken kann. Ne? Im eigenen Heimatort sind die Möglichkeiten da überschaubar. Nicht. Das bietet Sicherheit.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man im eigenen Heimatort ganz viel übersieht. Das, was man im Urlaubsort überhaupt nicht übersehen würde. Also Beispiel Museum. Wenn ich irgendwo in eine große Stadt gehe, die nicht eine Stadt ist, in der ich wohne, dann gehe ich da in fast jedes Museum rein oder zumindest in die großen, wichtigen, weil da muss man ja gewesen sein. Da musste ja praktisch hin. Das ist ja the place to be. Aber meinst du, ich war, als ich in Frankfurt gewohnt habe, in allen Frankfurter Museen, obwohl ich da kostenlosen Eintritt hatte als städtischer Mitarbeiter? Natürlich nicht, weil ist ja daheim. Kann ich ja irgendwann mal machen. Ist ein Unterschied.
Ja, wobei ich finde, das darf man auch nicht überspitz bewerten. Es gibt einfach auch an Urlaubsorten Museen, die sind einfach so langweilig. Da gehe ich auch nur weil ich im Urlaub bin, wird nicht jedes Museum, wo irgendwie 3 Tontöpfe ausgestellt sind, interessant. Also da gehe ich auch nicht rein. Aber ich hatte tatsächlich, also ich will das jetzt nicht aushebeln, was du sagst, aber das war eine extrem spannende Beobachtung. Extrem spannend war sie nicht, aber es war eine Beobachtung. Ich war am Wochenende im Kölner Dom und habe da eine Domführung gemacht. Also ich liebe den Kölner Dom und ich wohne ja auch jetzt nicht so weit weg vom Kölner Dom. Und da gibt es einfach ja unendlich viel zu entdecken. Und da habe ich eine Domführung gemacht und dann fragte der Führer, das waren 20, 22 Teilnehmer bei der Führung, wer kommt denn hier aus Köln? Und ich war der Einzige, der sich nicht melden konnte bei der Frage. Das heißt, außer mir kamen alle Menschen, die da mitgemacht haben, aus Köln. Ich hatte das völlig anders erwartet. Ich dachte, jetzt kommt hier so eine Runde, wo er sagt, ich komme aus. Es waren wirklich außer mir alle Menschen aus Köln. Und das fand ich irgendwie in dem Moment total cool.
Weil ich mir dachte, wahrscheinlich.
Krass. So, die Menschen, genau. Das war für die, war das auch so eine ganz krasse Reise. Und nee, also, aber du hast natürlich recht, ne? In der eigenen Umgebung guckt man sich ja manchmal auch Gastronomien erst an, wenn man mal Besuch von außen kriegt, wo man sagt, jetzt führe ich dich mal schön aus. Und dann kommt man ja ganz anders ins Denken. Nee, aber Urlaub ist für mich, um das nochmal so aufzunehmen, Neues zu sehen, Neues zu entdecken. Und das kann ich tatsächlich auch, ne, ich wohne im Ruhrgebiet, da reicht es mir auch in die Eifel und Sauerland zu fahren. Also ich bin absolut nicht der Typ, also nicht absolut gar nicht der Typ, der jetzt irgendwie ins Ausland fliegt. Ich bin das letzte Mal, ich überlege gerade, in diesem Jahrtausend bin ich noch kein Flugzeug geflogen, weil ich es nicht brauche. Also mir gibt das nichts, 3 Wochen nach Thailand zu fliegen. Haben wir nichts von, so kann jeder machen, wie er will. Auch ich muss nicht nach Australien, auch nicht nach Neuseeland. Ich habe Fernreisen gemacht, fand ich alles schön, aber so schön auch wieder nicht. Und genau, ich bin also so ein Dachreisender, also Deutschland, Österreich, Schweiz am meisten. Und ja, also ich finde es schön, da einfach irgendwo anders zu sein, zu entdecken. Ich mag es einfach Zeit zu verbringen, in einer Form, die sich so ergibt. Also gar nicht zu wissen, stehe ich heute um 6 Uhr morgens auf oder vielleicht erst um 10? Frühstücke ich heute eine halbe Stunde oder 3 Stunden? Und das ist für mich Urlaub. Also da ist auch im Umkehrschluss, also was ich gar nicht mag, ist zu sagen, ach, Urlaub ist für mich mal 3 Wochen immer ausgiebig zu frühstücken. Dann nervt es mich schon wieder, ne? Wenn ich so weiß, ich muss jetzt 3 Wochen jeden Morgen ausgiebig frühstücken, weil vielleicht habe ich auch mal einen Tag überhaupt keine Lust ausgiebig zu frühstücken, sondern will aufstehen, mir schnell ein Brot schmieren und raus. So, und das ist für mich Urlaub. Einfach zu machen, ja, was sich so anbietet. Reagieren zu können auf das, was der Tag so bereithält. Und das ist ja,
das ist viel, ja,
wenn man da irgendwie mit offenen Augen drauf guckt, das ist ja oft eine Menge.
Ja, aber ja, ist das nicht was, was man verbinden kann? Also dieses Stichwort Workation, dass man Vacation, also Urlaub und Arbeit verbindet. Also ich sag's gleich, ich versuche das manchmal, aber es gelingt mir nicht, weil die Arbeit einfach absorbiert. Ja, man ist dann zwar an einem anderen Ort, man ist an einem anderen Ort und man könnte theoretisch ja dann, was weiß ich, am Meer sein oder man sitzt am Meer, arbeitet aber und hat von dem Meer außer dem Blick nichts. Und die Frage ist, reicht mir das? Ist das schon mal besser, genau, als in meiner komischen Straße in der Stadt zu sitzen oder so? Ja, wahrscheinlich ist es besser, aber es ist natürlich nicht dasselbe. Es ist kein Urlaub und das muss man sich klar machen. Also alle, die hier die Workation machen wollen, bitte denkt vorher drüber nach, was da passiert mit euch. Ihr müsst trotzdem schaffen, ihr müsst trotzdem arbeiten.
Nein, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da wegkommen. Diese ganze Überlappung von Privat und Arbeit, von Freizeit und Arbeit, das hat so kranke Ausmaße angenommen. Und wenn wir jetzt dann noch ein Wort für erfinden, ich habe das noch nie gehört, jetzt gerade von dir das erste Mal, Workation, das ist doch total Banane. Das ist, also fast könnte man ja meinen, das hat sich jemand ausgedacht, der einen Arbeitnehmer jetzt nochmal so richtig schrüpfen möchte. Ich finde das furchtbar. Arbeit ist Arbeit und Urlaub ist Urlaub. Und ich glaube, da können wir uns auch echt rückbesinnen und nochmal drauf gucken, so die großen Menschen, wo man noch so ehrfürchtig drauf guckt, Goethe, Schiller und alle, wenn man sich mal anguckt, wie die gelebt haben, ich glaube, auch Einstein kann man damit reinnehmen, die haben halt einfach mal so die Sommerfrische gemacht. Die haben einfach mal 3 Monate im Jahr, haben die einfach mal hart gechillt. Aber
Christoph, die hatten auch die finanziellen Mittel dafür. Und ja, die waren herausragend, die waren reich.
Die Mittel.
Also die hatten Kohle. Die hatten Kohle, die hatten die Möglichkeiten, ehrlich, die konnten auch ihrem Arbeitgeber sagen, jetzt bin ich mal ein halbes Jahr weg oder mal 3 Monate. Diese Sommerfrische, die man kennt von Sissi oder so, ich fahre mal in die Sommerfrische, das ist privilegiert und das haben wir heute leider nicht.
Ja, aber jetzt, ich widerspreche dir mal und ich glaube, die Beobachtung teilst du auch, weil du dich ja auch eher in den Kreisen rumtreibst, wo es den Leuten finanziell eher gut geht. Also wir bewegen uns in privilegierten Kreisen und auch da, oder ich würde sogar sagen, da kriegen es zurzeit die Menschen am allerwenigsten Arbeit
und
Freizeit voneinander zu trennen.
Wir sollten mal die Beatles fragen, die zwei, die übrig geblieben sind, wie die eigentlich ihren Urlaub verbringen, warum sie da ausgerechnet mit den Rolling Stones Ding zusammen machen wollen. Das wäre doch mal interessant, ob das auch Workation für die ist.
Ich würde sagen, das sind schöne Schlussworte, oder? Du rufst Mick an, ich rufe Paul an, wir klären das und dann
teilen ich checke wir die mich mal durch. Okay, Podcast macht's gut, mit. Ihr Lieben. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Weise Worte weiser Männer.